Ich stelle euch eine Frage und ihr antwortet im Kopf mit und ehrlich und vor allem ohne zu googeln oder ChatGPT zu fragen. Wie hat sich der Anteil der Menschen in extremer Armut weltweit in den letzten 30 Jahren verändert? A. Ungefähr verdoppelt, B. Ungefähr gleich geblieben oder C. Mehr als halbiert? Habt ihr eure Antwort? Gut. Die richtige ist C. Mehr als halbiert. Und jetzt kommt der eigentliche Hammer. Als der schwedische Gesundheitsforscher Hans Rosling diese Art von Fragen tausenden Menschen gestellt hat, in dutzenden Ländern, Studenten, Journalisten, Nobelpreisträgern, Bankern, haben die allermeisten falsch geantwortet. Nicht knapp falsch, krachend falsch. In Deutschland wussten nur ein paar Prozent die richtige Antwort. Rosling hat dazu einen Vergleich gebracht, der, ja, ehrlicherweise ein bisschen wehtut. Schimpansen, die im Zoo zufällig auf Antworten zeigen, hätten besser abgeschnitten. Reiner Zufall schlägt das Weltwissen von Akademikern. Und das geht nur, wenn wir nicht einfach unwissend sind. Zufall trifft in beide Richtungen. Wir irrten immer in dieselbe. Wir sind nicht uninformiert, wir sind systematisch falsch informiert. Heute reden wir darüber, wer oder was uns dieses düstere Weltbild eingebaut hat. Spoiler: Es hat mit meiner Branche zu tun und mit einem Paradox, das auch die erste Episode dieses Podcasts heimlich mit dieser zusammenhält.
Daniels Daily. Ein Thema, eine Viertelstunde, jeden Tag. Mit Daniel Fürk.
Hallo und herzlich willkommen zu Daniels Daily. Ich gebe es zu, die erste Episode war schwere Kost und nicht gerade aufmunternd. Deshalb habe ich mir vorgenommen, hin und wieder auch mal was Positives einzubauen. Also geht's heute nach AfD, Spiegelcover und Weimarer Republik mal um etwas Gutes. Das Thema der heutigen Folge klingt so ein bisschen nach Kuschelfolge, aber es ist keine. Es geht um gute Nachrichten, aber nicht als Wellnessprogramm, sondern als Erkenntnisproblem. Denn, dass wir den Zustand der Welt so dramatisch falsch einschätzen, ist keine Geschmacksfrage. Das hat politische Folgen und die sind der eigentliche Grund für diese Folge. Fangen wir mal mit dem an, was die Schimpansen wussten und wir nicht. Ich habe die Beispiele bewusst so ausgewählt, dass sie nicht nach Statistik klingen, sondern nach dem, was sie sind. Nach dem größten Fortschritt der Menschheitsgeschichte, der einfach komplett an uns vorbeigelaufen ist. Erstens die Armut. 1990 lebten rund 4 von 10 Menschen auf diesem Planeten in extremer Armut, nach heutiger Rechnung der Weltbank. Heute ist es ungefähr 1 von 10. 1,5 Milliarden Menschen sind in dieser Zeit der extremen Armut entkommen. 1,5 Milliarden, das ist Europa mal 2. Der Ökonom Max Rosa von der Plattform Our World in Data hat dazu etwas geschrieben, das mehr als treffend ist. Die Zeitungen hätten in diesen Jahrzehnten jeden einzelnen Tag korrekt titeln können, sinngemäß: Seit gestern sind über 100.000 Menschen der extremen Armut entkommen. Jeden einzelnen Tag wäre diese Schlagzeile wahr gewesen. Sie ist nie erschienen, kein einziges Mal. Zweiter Punkt, die Kinder. Um 1800 starb weltweit fast jedes zweite Kind vor seinem 5. Geburtstag. Jedes zweite. Das war Normalität, auch hier, auch in München. 1990, viele von euch haben da schon gelebt, starben noch fast 13 Millionen Kinder pro Jahr. Heute sind es unter 5 Millionen. Immer noch 5 Millionen zu viel, aber dazu kommen wir noch. Aber rechnet mal die Differenz auf den Tag um. Verglichen mit 1990 sterben heute jeden einzelnen Tag rund 20.000 Kinder weniger. Das ist ein ausverkauftes Konzerthaus voller Kinder. Jeden einzelnen Tag. Ohne eine einzige Eilmeldung. Dritter Punkt, die Seuchen. Die Pocken haben allein im 20. Jahrhundert geschätzt 300 Millionen Menschen getötet. Mehr als beide Weltkriege zusammen. 1980 hat die Menschheit sie ausgerottet. Komplett weg vom Planeten. Polio, 1988 rund 350.000 Lähmungsfälle durch das Wildvirus pro Jahr, quer über die Erde. Heute sind es nur noch ein paar Dutzend Fälle im Jahr, in genau noch zwei Ländern, Afghanistan und Pakistan. Über 99,99% Rückgang. Und mein Lieblingsbeispiel, weil es so unglamourös ist, der Guinea-Wurm, ein Parasit, der Menschen monatelang quält. 1986 3,5 Millionen Fälle jährlich. Im vergangenen Jahr 10. Nicht 10.000, 10. Weltweit. Historischer Tiefstand. Und jetzt haltet euch mal fest, es gibt dagegen bis heute weder Impfstoff noch Medikament. Diese Krankheit steht kurz davor, nach den Pocken erst die zweite ausgerottete Menschheitskrankheit überhaupt zu werden. Besiegt mit Wasserfiltern, Aufklärung und 40 Jahren Kleinarbeit, angestoßen von Jimmy Carter, der als Ex-Präsident vermutlich mehr Leben verbessert hat, denn als aktiver Präsident. Und viertens, die wahrscheinlich stärkste Geschichte von allen, das Ozonloch. In den 80ern die Apokalypse-Schlagzeile schlechthin. Dann einigt sich 1987 im Montreal-Protokoll praktisch die gesamte Staatengemeinschaft auf ein FCKW-Verbot und heute erholt sich die Ozonschicht messbar. Die Prognosen erwarten die weitgehende Heilung im Lauf dieses Jahrhunderts. Die Menschheit hat einmal ein globales Atmosphärenproblem erkannt, verhandelt und repariert. Und was ist der Dank? Viele junge Leute wissen gar nicht mehr, dass es das Ozonloch je gab. Merkt euch bitte mal dieses vierte und letzte Beispiel. Da steckt ein Gedanke drin, der gleich noch wichtig wird. Erstmal aber die Frage, wenn das alles stimmt und die Quellen packe ich in die Shownotes, warum fühlt sich die Welt dann an wie ein Abwärtsstrudel? In einer großen Umfrage sagen in Deutschland nur rund 4%, die Welt werde insgesamt besser. 4%. Wie bekommt man eine solche Lücke zwischen Datenlage und Weltgefühl hin? Die Wahrheit steckt in drei Mechanismen. Nummer eins sitzt im Kopf. Die Psychologie nennt es Negativity Bias. Der Sozialpsychologe Roy Baumeister hat die Befundlage unter einem Titel zusammengefasst, der eigentlich alles sagt. Bad is stronger than good. Schlechtes wirkt stärker als Gutes auf Aufmerksamkeit, Erinnerung, Entscheidungen. Evolutionär ist das vernünftig. Wer die Schlange übersieht, stirbt. Unser Gehirn ist eine Alarmanlage, kein Fortschrittsmessgerät. Nummer 2 ist Roslings Kernbefund aus Factfulness. Unser Weltbild hat ein Ablaufdatum und es ist längst überschritten. Die allermeisten von uns haben ihr Bild von Entwicklungsländern in der Schulzeit eingefroren. Die Welt hat sich seitdem weiter bewegt, wir aber nicht. Die alte Lücke zwischen wir hier und die dort ist zugewachsen. Die große Mehrheit der Menschheit lebt heute in der Mitte mit Strom, Schulbesuch, Impfungen, Handy. Unser mentaler Weltatlas ist von 1985 und niemand installiert uns ein Update. Und dann haben wir noch Aspekt Nummer 3. Und hier kommt meine Zunft dran. Und zwar mit einem Gedanken, der tiefer geht als Medien lieben schlechte Nachrichten. Es ist schlicht ein Zeitproblem. Zerstörung ist schnell, Aufbau ist langsam. Eine Bombe braucht eine Sekunde, eine Schule braucht Jahre, ein Impfprogramm Jahrzehnte. Nachrichten aber ticken im Takt von Stunden und Tagen und in diesem Takt findet fast ausschließlich Zerstörung statt. Das ist keine Verschwörung und nicht einmal böser Wille. Das Nachrichtenformat kann Ereignisse erzählen und Fortschritt ist fast nie ein Ereignis. Er ist ein Trend, er passiert in Prozentpunkten pro Jahrzehnt und Prozentpunkte pro Jahrzehnt haben noch nie eine Eilmeldung ausgelöst. Ein Flugzeugabsturz ist eine Nachricht, 100.000 sichere Landungen sind keine. Die Kamera ist auf die Taktfrequenz der Katastrophe geeicht und der Aufbau der Welt läuft in einer Frequenz, die sie schlicht nicht empfangen kann. Und jetzt der Gedanke, den ich am Ozonloch angekündigt habe, denn für mich ist er der philosophische Kern dieser Folge. Warum kennt kaum noch jemand das Ozonloch? Weil die Warnung funktioniert hat. Eine Warnung, die wirkt, vernichtet ihre eigenen Beweise. Wenn die Katastrophe ausbleibt, sieht es hinterher so aus, als wäre nie eine dagewesen und die Warner stehen als Hysteriker da. Der saure Regen, das Waldsterben, die Jahrtausendwende-Panik in der Computerbranche, überall dasselbe Muster. Es wurde gehandelt, das Problem schrumpfte und übrig blieb die Erinnerung an die Aufregung, nicht aber an die Rettung. Erfolgreiche Prävention fühlt sich im Rückblick immer an wie Übertreibung. Das ist vielleicht die grausamste Pointe der Aufmerksamkeitsökonomie. Das Scheitern einer Warnung wird Geschichte, ihr Gelingen wird vergessen. Und jetzt seht ihr vielleicht, warum ich sage, dass diese Folge mit der ersten irgendwie doch in Verbindung steht. In Folge 1 hatten wir die Warnung, die nach hinten losgeht. Ein Cover, das warnen will und Werbung macht. Heute haben wir die Warnung, die wirkt und genau deshalb aus dem Gedächtnis fällt. Zwei Schicksale von Warnungen und keine einzige davon wird von unserem Nachrichtensystem richtig erzählt. Wenn dieser Podcast ein Thema hat, dann ist es wohl dieses. Daraus folgt übrigens etwas, das dem Pessimismus komplett den Boden entzieht. Der Fortschritt, über den wir heute reden, ist nicht von Optimisten gemacht worden, er ist von Alarmierten gemacht worden. Von Leuten, die das Ozonloch ernst nahmen, die Kindersterblichkeit unerträglich fanden, die dem Guinea-Wurm 40 Jahre hinterhergestiegen sind. Fortschritt ist kein Naturgesetz und keine Belohnung für gute Laune. Er ist das Werk von Unzufriedenen mit langem Atem. Antonio Gramsci hat die passende Haltung dazu in 4 Worte gepackt. Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens. Nüchtern hinschauen, trotzdem anpacken. Besser kann man es eigentlich nicht sagen. Trotzdem höre ich den Einwand und ja, er ist irgendwo auch berechtigt. Daniel, was willst du uns erzählen? Alles wird gut? Bei dem Klima, bei dem Zustand der Demokratie, über den du selbst in der letzten Episode geredet und in deinen Büchern und Artikeln geschrieben hast? Nein. Und genau hier trennt sich Factfulness von Kitsch. Rosling hat sich zeitlebens dagegen gewehrt, Optimist genannt zu werden. Er nannte sich Possibilist. Und sein wichtigster Gedanke passt in 5 Worte. Schlecht und besser zugleich. Die Welt kann in einem miserablen Zustand sein und sich gleichzeitig verbessern. Das ist kein Widerspruch. Das sind 2 Aussagen über verschiedene Dinge, eine über den Stand, eine über die Richtung. 5 Millionen tote Kinder pro Jahr sind ein Skandal. Dass es mal 13 Millionen waren, ist ein Triumph. Beide Sätze stimmen, gleichzeitig, ohne Rabatt. Wer nur den ersten sagt, macht Menschen fatalistisch. Wer nur den zweiten sagt, macht sie träge. Ein erwachsenes Weltbild hält beide zugleich aus. Und deshalb ist das politisch und nicht nur Seelenhygiene. Ein Publikum, das glaubt, alles werde sowieso schlechter, ist ein gefundenes Fressen. Für Zyniker, für Verschwörungserzähler und, da ist er wieder, der Bogen zu Folge 1, für Bewegungen, deren Geschäftsmodell der Niedergang ist. Früher war alles besser, funktioniert als Parole exakt so lange, wie niemand die Daten kennt. Deklinismus, dieses Gefühl des ewigen Abstiegs, ist keine harmlose Melancholie. Er ist der Nährboden, auf dem alles wächst, worüber ich so viel geschrieben und geredet habe. Das realistische, also das datengestützte Weltbild ist kein Wohlfühlprogramm, es ist Demokratiehygiene. Und damit niemand denkt, das sei alles Vergangenheit. Das Bessere passiert auch gerade jetzt. Im vergangenen Jahr wurde erstmals ein Säugling mit einer maßgeschneiderten Gentherapie behandelt, zugeschnitten auf seinen individuellen Gendefekt, entwickelt in Monaten. Und dieses Jahr starten weitere solcher Therapien für Kinder mit seltenen Erbkrankheiten. Und vor gut einem Jahr haben Armenien und Aserbaidschan nach mehr als 3 Jahrzehnten Krieg im Weißen Haus ein Friedensabkommen besiegelt. Die formale Ratifizierung steht noch immer aus, aber die Waffen schweigen, erste Handelslieferungen rollen. Gefangene kamen frei und zum Jahrestag haben beide Seiten den Friedenskurs gerade noch einmal bekräftigt. Habt ihr dazu irgendwelche Jubelmeldungen gesehen? Eben. Frieden der Held produziert keine Bilder. Das ist sein PR-Problem, seit es Frieden gibt. 3 Dinge zum Mitnehmen. Erstens, installiert euch sozusagen das Update für euer eigenes System. Our World in Data, die Gapminder-Seite der Roslings. Macht den Gapminder-Test und lasst euch von den Schimpansen demütigen. Das wirkt manchmal Wunder. Es geht nicht darum, Nachrichten abzuschalten, sondern darum, neben die Ereignisbrille eine Trendbrille zu legen. Zweitens, stellt bei jeder Katastrophenmeldung eine Zusatzfrage. Ist das ein Zustand oder eine Richtung? Steigt das oder fällt das über 10, über 30 Jahre? Diese eine Frage sortiert das halbe Nachrichtenangebot neu. Und drittens, für alle, die selbst publizieren und sei es nur auf LinkedIn, Fortschritt braucht Erzähler, weil er sich selbst nicht erzählt. Die Katastrophe hat ihre Bilder frei Haus. Der Wasserfilter gegen den Guinea-Wurm hat niemanden. Erzählt die stillen Erfolgsgeschichten weiter, nicht weil sie nett sind, sondern weil sie die Beweislage sind. Die Beweislage dafür, dass Handeln wirkt. Und wer glaubt, dass Handeln wirkt, handelt. Und genau das ist heute wichtiger denn je. Das war Daniels Daily für heute. Die Quellen zu allen Zahlen und Hintergründen findet ihr wie immer in der Episodenseite auf daniels-daily.com. Schaut sie mal wirklich an. Diese ganzen Kurven und Entwicklungen muss man einfach mal mit eigenen Augen gesehen haben. Und ich lasse euch heute mal mit einem Satz von Václav Havel gehen, der genau hierher gehört. Hoffnung, hat er sinngemäß gesagt, ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. In diesem Sinne, morgen geht's weiter und nehmt euch einfach mal vor, bei jeder Schlagzeile nach der Richtung und nicht nur nach dem aktuellen Stand zu fragen. Macht's gut.
Daniels Daily ist eine Produktion der 48 Forward Studios in München.